Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio, einen schönen guten Tag. Mit der Corona-Krise versiegen auch die Geldtransfers aus Europa Richtung Afrika. Wir sprechen gleich in einem Schwerpunkt über die Folgen dieser Rücküberweisungskrise für viele afrikanische Staaten. Schauen dann Richtung Nordkorea, wo die Führung des Landes verstärkt auf Konfrontation setzt und dafür seine Cyberkrieger aktiviert. Und wir fragen nach den Atomwaffenplänen der Chinesen und warum Peking Abrüstungsverhandlungen mit Washington und Moskau in dieser Woche eine schroffe Absage erteilt hat. Während in Europa die Politik immer mehr Lockerungen in der Corona-Krise beschließt, verschärft sich die Lage auf anderen Kontinenten. Innerhalb von nur 5 Tagen hat sich die Zahl der Corona-Infektionsfälle allein im Staat Südafrika um mehr als 10.000 erhöht. Alarmiert durch Meldungen mehrerer afrikanischer Staaten warnte die Weltgesundheitsorganisation in dieser Woche vor einem dramatischen Anstieg der Infektionszahlen auf dem gesamten Kontinent. Doch die afrikanischen Gesellschaften leiden nicht nur unter dem hohen Krankenstand, sondern auch unter den wirtschaftlichen Folgen von Corona in den europäischen Staaten. Mit dem Lockdown im März haben viele Mitglieder der afrikanischen Diaspora Einkommen oder sogar ihre Jobs verloren. Der Umfang der sogenannten Rücküberweisungen ist in der Folge eingebrochen. Das stellt in den Herkunftsländern viele Familien vor die Überlebensfrage. Dunja Sadaki über das Beispiel Senegal.
Februar, das sagt der Überweisungsbeleg. Da hat Tidiane Contés Bruder das letzte Mal Geld geschickt. Conté, ein 56-jähriger Vater aus Senegals Hauptstadt Dakar, ist auf die Hilfe seines Bruders angewiesen. Er selbst ist arbeitslos. Sein Bruder arbeitet in Spanien als Landarbeiter, erzählt er der französischen Nachrichtenagentur AFP.
Er ist derjenige, der uns mit dem Alltäglichen versorgt. Wasserrechnung, das macht er. Elektrizität, Schulsachen für die Kinder. Und sogar wenn die Kinder krank werden, ist er derjenige, den ich für Hilfe anrufe. Aber das ist jetzt alles blockiert.
Selbst Lebensmittel einkaufen hat sich verändert, erzählt Conté.
Unser Leben ist jetzt eingeschränkt. Einige Dinge können wir uns nicht mehr leisten. Milch für die Kinder, Kekse, Fisch, auch Fleisch ist zu teuer.
Ähnlich geht es Fatouza. Die 28-Jährige ist Hausfrau aus Thiès, im Landesinneren, circa eine Autostunde von der Hauptstadt entfernt. Ihr Mann arbeitet in Barcelona, erzählt sie der ARD.
Seit die Pandemie Spanien erfasst hat, ist er arbeitslos. Das Restaurant, in dem er gearbeitet hat, hat geschlossen. Durch die Ausgangssperre war er in seinem Zimmer blockiert. Er hat gut 2 Monate nichts mehr geschickt, obwohl er die Familie ernährt. Mit den schwierigen Verhältnissen hier im Land zählen ich und seine Eltern eigentlich auf ihn.
Diese Veränderung hat auch Bassirou Touré bemerkt. Er besitzt einen Shop in Dakar, in dem man sich das Geld auszahlen lassen kann, das die Angehörigen in Europa schicken. Hier kommt eigentlich fast täglich Kundschaft vorbei. Eigentlich.
Wir haben hier keine Überweisungen mehr, auch keine, die aus dem Ausland kommen. Manchmal muss ich ungedeckte Überweisungen sogar stornieren, die eigentlich schon getätigt wurden.
Solche Geldtransfershops boomen eigentlich in Afrika, obwohl Transferdienstleister wie beispielsweise das US-Unternehmen Western Union und Banken hohe Gebühren für Überweisungen verlangen. Von sogenannten Rücküberweisungen der Diaspora hängen im Senegal tausende Haushalte ab. Der Löwenanteil dieser Überweisungen kommt aus Spanien, Frankreich, Italien. Alles Länder, die besonders hart von der Pandemie betroffen sind. Und damit auch die dort lebenden Migranten, die Geld schicken könnten. Senegals Finanzministerium geht davon aus, dass die Rücküberweisungen 2020 deshalb um gut 30% schrumpfen könnten. Das stellt vor allem viele einkommensschwachen Haushalte im Senegal vor große Probleme. Wie den von Tidiane Conté, dessen Bruder in Spanien lebt.
Ich wünsche mir, dass wir einen Impfstoff finden. Und wenn nicht, dass die Ausgangssperren in Europa zumindest gelockert werden, damit mein Bruder arbeiten kann. Er ist der Brotverdiener in der Familie. Alles, was wir hier haben, verdanken wir ihm. Trinken, essen, das ist alles er.
Weniger als 5.000 Corona-Infizierte wurden bislang im Senegal gemeldet, doch das Land leidet massiv unter den sinkenden Rücküberweisungen der Diaspora in Europa. Dunja Sadaki berichtete. Doch nicht nur in Westafrika sichern Rücküberweisungen aus Europa das Überleben unzähliger Familien. Die Abhängigkeit von den Devisentransfers aus dem Westen ist ein Phänomen, das den ganzen Kontinent betrifft. Wie groß diese Abhängigkeit ist, das habe ich vor der Sendung Tabea Lakemann vom GIGA-Institut in Hamburg gefragt.
Wir sprechen über ganz beträchtliche Größenordnungen. Nach Afrika südlich der Sahara flossen laut Weltbankinformationen in den letzten beiden Jahren jeweils fast 50 Milliarden US-Dollar an Rücküberweisungen. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, diese Rücküberweisungen von AfrikanerInnen im Ausland lagen 2018 um mehr als 40% über den ausländischen Direktinvestitionen und in einer ähnlichen Größenordnung wie die offizielle Entwicklungshilfe.
Betrifft das den ganzen Kontinent gleichermaßen oder gibt es Länder, die besonders stark von den Zahlungen abhängig sind?
Also Rücküberweisungen sind sehr wichtig für viele afrikanische Empfängerländer, schon allein von der Größenordnung her. Das gilt insbesondere für kleinere afrikanische Länder, aus denen viele Menschen auswandern. In Südsudan beispielsweise machen Rücküberweisungen etwa ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes aus, in Gambia 15%, im Senegal sind es 10%. Aber selbst in Nigeria, der größten Volkswirtschaft in Afrika, sind es noch fast 6% des BIP.
Jetzt haben Sie das Stichwort Entwicklungshilfe genannt. Das ist ja in der Tat eine weitere Einnahmequelle für viele afrikanische Staaten. Diese Entwicklungshilfe, kann man das vergleichen, die Bedeutung dieser Auslandszahlungen und die Entwicklungshilfe für die Armutsbekämpfung?
Also global gesehen sind Rücküberweisungen in Entwicklungs- und Schwellenländer schon über 3-mal so hoch wie die Entwicklungshilfe, was natürlich die Abhängigkeit von der Entwicklungshilfe reduziert. Für Afrika ist das allerdings noch nicht der Fall, da die Größenordnung von Rücküberweisungen und Entwicklungshilfegeldern ähnlich sind. Das Gute an Rücküberweisungen ist, dass sie zu fast 100% bei den Menschen in den Empfängerländern ankommen, während bei der Entwicklungshilfe ein großer Teil der Gelder über Verwaltungskosten oder Gehälter wieder in die Geberländer zurückfließt. Auch deswegen ist es ein zentrales entwicklungspolitisches Ziel, diese Rücküberweisungen zu fördern und gezielter für entwicklungspolitische Ziele einzusetzen. Das heißt konkret, sie günstiger zu machen, sie stärker zu formalisieren, zum Beispiel indem Mitgliedern von Diasporas ganz gezielt produktive Investitionsmöglichkeiten angeboten werden. Eins der Nachhaltigkeitsentwicklungsziele ist tatsächlich, diese Kosten stark zu senken auf 3% des gesendeten Betrags. In Afrika ist es so, dass es in der Regel noch sehr teuer sind und da sind die Beträge kaum nach oben gedeckelt. Also oft sind es so zwischen 10% und 20% des gesendeten Betrags. Es kann aber auch leicht mal mehr sein.
Wenn wir über die hohen Kosten bei den Geldtransfers sprechen, könnte man die dadurch senken, dass man vor allem, ja, dass man mit digitalen Transfers arbeitet, was ja mittlerweile technisch kein Problem mehr ist?
Also das gilt nicht uneingeschränkt, dass es technisch kein Problem mehr ist. Also wir müssen unterscheiden zwischen sozusagen den klassischen Kanälen, das sind Dienstleister wie MoneyGram oder Western Union, oder eben den digitalen Kanälen. Also bei den klassischen Kanälen würde ich beispielsweise hier in Deutschland mit meinem Pass und 200 Euro in ein Büro gehen, die Kontaktdaten meiner Mutter in Nigeria angeben und ihr dann das Geld schicken. Ich muss ihr dann einen Code mitteilen und sie kann das Geld innerhalb von wenigen Minuten bar in einer Filiale abholen. Der digitale Weg sieht etwas anders aus. Da kann ich das Geld online verschicken und meine Mutter bekommt das innerhalb von wenigen Minuten auf ihr Mobile Money Konto. Also ein Konto, das mit ihrer SIM-Karte verknüpft ist. Sie kann dann direkt über ihr Handy damit einkaufen oder sich das Geld bei einem Agenten in der Nachbarschaft auszahlen lassen. Dieser digitale Weg ist also wesentlich einfacher. Allerdings laufen bisher nur 15-20% der Rücküberweisungen über digitale Kanäle. Das eine Problem ist natürlich, dass weniger Geld zur Verfügung steht. Zum anderen ist es aber auch so, dass manchen Menschen die notwendigen Dokumente oder Zugänge fehlen. Beispielsweise der Zugang zum Online-Banking, um Geld zu verschicken, oder aber auch der Zugang zu einem Mobile-Money-Konto, um es zu empfangen.
Nun ist es das eine, dass die Familien weniger Geld für den Lebensunterhalt zur Verfügung haben. Aber das andere sind die Probleme, die die Staaten dadurch haben können. Inwieweit spielt es für die Staaten in Afrika eine Rolle, dass es sich hier um harte Devisen aus Europa handelt, die transferiert werden?
Also Rücküberweisungen sind insbesondere für die Staaten, wo sie einen großen Teil der Devisen ausmachen, natürlich eine sehr wichtige Quelle davon, die dringend gebraucht wird, um Importe zu bezahlen. Man kann sich natürlich fragen, ist das jetzt tatsächlich auch eine Gefahr für die Währungsstabilität, wenn die Rücküberweisungen so stark einbrechen? Und tatsächlich stellt die aktuelle Krise eine Bedrohung für die Stabilität von afrikanischen Währungen dar. Das liegt aber nicht nur am Einbruch der Rücküberweisungen, denn gleichzeitig verschlechtern sich auch die Kapitalbilanzen und die Verfügbarkeit von Devisen auch durch einen starken Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen und weil schlichtweg Kapital abgezogen wird. Und dazu kommt auch noch der Einbruch des Ölpreises, der insbesondere Ölexporteure wie Angola oder Nigeria hart getroffen hat.
Jetzt haben Sie ein ganzes Bündel an Problemen genannt. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Armutsentwicklung auf dem Kontinent?
Die aktuelle Krise ist sicherlich ein großes Problem für die Armutsentwicklung auf dem Kontinent, denn die Probleme kommen gleichzeitig von so vielen Seiten. Und in Bezug auf Rücküberweisungen ist zu sagen, dass sie für die Armut deshalb so zentral sind, weil sie direkt in den Taschen der Bevölkerung landen, das heißt direkt in den Konsum oder in kleine Unternehmen vor Ort fließen. Und sie sind normalerweise ein Stabilisator für die Wirtschaft, weil sie normalerweise besonders dann fließen, wenn der Bedarf besonders groß ist, weil es der Wirtschaft im Empfängerland schlecht geht. Das ist jetzt aber anders, denn nun fällt die schwierige wirtschaftliche Situation in den afrikanischen Ländern zusammen mit einer globalen Wirtschaftskrise. Und die Überweisungen gehen genau in dem Moment zurück, in dem sie eigentlich am dringendsten gebraucht würden.
Wenn ganze Volkswirtschaften von Rücküberweisungen aus der Diaspora leben, Einschätzungen über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für Afrika waren das von Tabea Lakemann vom GIGA-Institut in Hamburg. Es war ein historischer Händedruck, als US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un im Juni 2018 in Singapur zu einem Gipfel zusammenkamen. 2 Jahre später sind die Hoffnungen von damals verflogen. Einen Kurswechsel des Diktators konnte der US-Präsident mit seiner überraschenden Diplomatie nicht erreichen. Im Gegenteil, der nordkoreanische Außenminister ließ zum Jubiläum verlauten, dass die Forderungen nach einer Aufgabe des Atomwaffenprogramms sinnlos seien. Sein Land werde die militärischen Kräfte weiter ausbauen. Das gilt nicht nur für die klassischen Rüstungsgüter, sondern auch für die Cybertruppe. Das international isolierte Land setzt schon lange auf digitale Angriffe im Ausland. Katrin Erdmann über ein wirksames Waffenprogramm der anderen Sorte.
KBS를 비롯한 방송 3사 전산망이 오늘 오후
북한이 신종 해킹 수법으로 한국의 해킹 공격을
6000 Computer des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders KBS lahmgelegt, Daten eines Atomkraftwerks geklaut und versucht, die Regierungswebseite zu hacken. 3 Beispiele für Cyberangriffe auf Südkorea in den vergangenen Jahren. Alle tragen die Handschrift des kommunistischen Nachbarlandes. Kwong Eun-yong ist Jurist und Direktor für Cybersicherheit an der Korea-Universität in Seoul. Hier werden Spezialisten ausgebildet, die später im Militär oder in der Regierung arbeiten und Angriffe von außen abwehren sollen.
그동안 이제 그 뭐 이거 전부 다 과학적으로 뭐 증명됐다. 우리는 그렇게 생각하는데.
Unsere Analysen haben ergeben, dass die Hälfte aller Angriffe aus Nordkorea kommt. Da gibt es bestimmte Muster und Methoden, die diesen Rückschluss zulassen. Und meistens lässt sich das nach China zurückverfolgen. Das ist typisch für die Angriffe aus Nordkorea.
상당 부분을 북한으로부터 오고 있다고 분석하고 있어요. 한 절반 정도 이상을.
Die Art der Angriffe habe sich dabei in der Vergangenheit deutlich verändert, oder genauer gesagt, das Ziel der Angreifer, wie er im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk sagt. Früher ging es den Hackern vor allem darum, Institutionen lahmzulegen, um einerseits deren Schwäche zu zeigen und andererseits ihr eigenes Können unter Beweis zu stellen. Inzwischen ist daraus organisierte Kriminalität geworden, Terrorgruppen oder ein Land selbst andere im Netz bedrohen. Die Bedrohung nimmt dauernd zu und wir müssen darauf entsprechend reagieren.
특별히 그런 대응을 더 조직적으로 해야 될 필요성이 생겼습니다.
Kwon geht von bis zu 5000 solcher Attacken pro Jahr aus. Genaue Statistiken gebe es nicht. Aus seiner Sicht will Nordkorea vor allem an Geld kommen. Nicht nur, sagt Nils Weißensee. Er lebt in Seoul und ist bei der Mediengruppe Korea Risk Group Nachrichtenchef und beschäftigt sich seit Jahren mit Hacking. Er sagt, es geht mehr und mehr auch um Daten.
Also Datendiebstahl als Teil von Spionageangriffen, wo diese Gruppen versuchen, so viel sensible Daten wie möglich zu bekommen. Zum Teil, weil zum Beispiel der nordkoreanische Geheimdienst damit direkt was anfangen kann. Zum anderen aber auch, weil diese Daten dann wiederum verwendet werden können, um neue Attacken zu planen.
Dabei beweisen die Nordkoreaner durchaus Chuzpe, geben sich schon mal als hochrangige Mitarbeiter von Institutionen aus, erschleichen sich Vertrauen und bitten dann scheinheilig um das Herunterladen einer Datei.
Diese Art von Attacken sind oft viel günstiger, weil sich über menschliche, zwischenmenschliche Trickserei viel schneller Menschen reinlegen lassen und Sicherheitslücken erzeugen lassen.
Der 40-Jährige rechnet in der Zukunft mit mehr Hackerangriffen. Schon deshalb, weil jeder Einzelne mit mehr Geräten im Netz sei und so Angriffsfläche biete. Und nicht nur das.
Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 20 Jahren an einem Punkt sind, wo wir uns über Cyberattacken auf Nuklearkraftwerke viel mehr Sorgen machen werden als über Raketen auf Nuklearkraftwerke.
Nordkorea, das ist inzwischen bekannt, hat hervorragend ausgebildete Computerspezialisten. Früher, so sagt der südkoreanische Experte Kwon, seien junge Nordkoreaner zunächst im Land selbst ausgebildet worden.
그 잘하는 친구들을 중국
Dann schickten sie die Besten nach China, die gründeten dort Scheinfirmen. Die Hacker wurden dabei nur mit dem Nötigsten versorgt, also sowas wie Reis und Kimchi. Und von dort aus versuchten sie, andere Länder zu infiltrieren, vor allem Südkorea. Gelang ihnen das und die Medien berichteten darüber, erhielten sie eine Prämie. Wie ein UN-Bericht aus diesem Jahr auflistet, arbeitet das Kim-Regime inzwischen mit Gruppen aus osteuropäischen Ländern zusammen und ist stärker in Südostasien aktiv. Den Hackern auf die Schliche zu kommen, gleicht einem Puzzlespiel und es sei wichtig, dafür Computer und landeskundige Experten geschickt miteinander zu vernetzen, sagt Nils Weißensee von der Korea Risk Group, der nach eigener Aussage auch mit Geheimdienstlern in Kontakt steht.
Hin und wieder gibt es Textbruchstücke in der Schadsoftware, die entdeckt werden. Jetzt ist die Frage, ist es ein südkoreanisches Wort? Ist es eine südkoreanische Phrase? Ist es etwas, was in Nordkorea verwendet werden könnte? Und das zu analysieren zum Beispiel, ist nicht ganz einfach.
Und dabei zu erkennen, haben Hackergruppen möglicherweise absichtlich eine falsche Fährte gelegt? Und warum passiert ein Angriff gerade jetzt auf diese oder jene Institution? Das kann manchmal auch geopolitische Gründe haben. Ob Nordkorea durch die Corona-Krise wirtschaftlich noch stärker unter Druck geraten ist als ohnehin schon durch die Sanktionen und es deshalb noch mehr Hackerangriffe unternehmen könnte, sei schwer zu sagen, meint Weißensee. Seine größte Sorge?
Dass wir eine Situation haben könnten, in der die Kontrolle, die Pyongyang ausübt, darüber, was diese Computerspezialisten und Computerkriminellen machen dürfen und machen können für das Regime, dass diese Kontrolle möglicherweise mal wegfällt.
Und die gut ausgebildeten nordkoreanischen Hacker dann nur noch im Eigeninteresse arbeiten. Mit einem solchen Szenario hat sich der Computerspezialist gerade erst beschäftigt, als Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wochenlang verschwunden war.
Nordkorea und die Cyberangriffe, Katrin Erdmann über die Hintergründe nordkoreanischer Cyberraubzüge. Wenn es um nukleare Fragen ging, dann genügte im Kalten Krieg eine Verständigung zwischen Moskau und Washington, um die Welt sicherer zu machen. Insofern ist es in dieser Woche eine gute Nachricht, dass Russland noch im Juni mit den USA über nukleare Abrüstung sprechen will. Die Zeit drängt allerdings auch bei diesem Thema, denn im kommenden Februar läuft mit New START eine wichtige Abrüstungsvereinbarung zwischen den USA und Russland aus. Doch anders als im Kalten Krieg ist nicht nur die Verständigung zwischen Moskau und Washington wichtig. Längst haben auch andere Atommächte die Bühne betreten und rüsten auf. Die aufstrebende Supermacht China ist da an erster Stelle zu nennen. Doch das Angebot aus Washington, sich mit Russland und den USA an einen Tisch zu setzen, um über Abrüstung zu sprechen, lehnte die chinesische Führung umgehend ab. Was steckt hinter dieser Abwehrhaltung und wie gefährlich ist das chinesische Atomprogramm? Das habe ich vor der Sendung Michael Paul gefragt. Er forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zu den Themen China und Rüstungskontrolle.
China hat sicherlich Interesse an entsprechenden Rüstungsbegrenzungen. Allerdings verweist es schon seit vielen Jahren auf die großen Unterschiede. China verfügt selbst über etwa 320 Nuklearwaffen und hat damit inzwischen Frankreich als drittgrößte Nuklearmacht überholt. Allerdings verfügt Russland über weit über 4000 Nuklearwaffen und die USA über 3800, wovon jeweils über 1500 stationiert sind, also einsatzbereit sind. Also die Disparität, die Unterschiede sind gewaltig.
Gut, die Disparität ist das eine, aber trotzdem, wenn wir zum Beispiel uns andere internationale Organisationen anschauen, die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel, dann hat Peking in den vergangenen Jahren dort viel politisches Kapital investiert, um seinen Einfluss auszubauen. Es gibt also durchaus Interesse an multinationalen Vereinbarungen und auch Organisationen. Ist die Rüstungspolitik hier die große Ausnahme von dieser Regel?
Peking verfolgt eigentlich seine nationalen Interessen strikt nach dem Prinzip, was nicht unbedingt Win-Win ist, sondern was einen Gewinn für die chinesische Seite verspricht. Wir sehen es allenthalben, dass China bestrebt ist, seine Machtvorteile auszuspielen gegenüber kleineren Staaten. Und es gerät gegenüber so großen Partnern wie den USA und Russland leicht in eine Situation, in der es das Gesicht verlieren könnte. Insofern ist für China prinzipiell eine Verhandlung zwischen gleich oder sogar größeren Partnern immer mit Schwierigkeiten verbunden. Sie sehen das jüngst auch im Feld der ASEAN, wo ein Code of Conduct versucht wurde, bezüglich des südchinesischen Meeres herbeizuführen. Auch da versucht China im Prinzip die kleineren Staaten zu übervorteilen und eine Lösung im eigenen Interesse herbeizuführen. Das gilt auch für Rüstungskontrolle, wo China von vornherein der kleinere Partner ist und insofern in einer eben nicht so erfolgversprechenden Position ist.
Wenn Sie sagen, die Angst vor Gesichtsverlust, gehen Sie dann davon aus, dass sich diese Haltung ändern wird, wenn China mächtiger geworden ist und irgendwann womöglich die Bedingungen diktieren kann?
Das ist schwer zu beantworten, weil wenn wir es hier auf die Nuklearwaffen beziehen, dann wird China vermutlich niemals auf so eine große Anzahl von Nuklearwaffen dringen, weil es schlichtweg in seiner Nuklearstrategie auch keinen Sinn macht. China versucht eine Minimalabschreckung und hat diese eigentlich ziemlich gut etabliert und modernisiert seine Nuklearwaffen, sodass es auch implementierbar ist. Die andere Seite ist, dass China konventionell extrem aufrüstet und inzwischen mit den USA als bisher größte Seemacht rein quantitativ zumindest gleichgezogen hat. Hier fungieren Nuklearwaffen noch als ein Gleichmacher. Die USA könnten in einem konventionellen Konflikt ihre Nuklearwaffen als Waffen der Wahl einsetzen, um bestimmte Disparitäten, die sich ergeben haben, auszugleichen. Also hier sind dann Nuklearwaffen allerdings eben nicht in dem Ausmaß, wie es die USA und Russland verfügen, von Relevanz.
Sie haben gesagt Minimalabschreckung. Was genau, welche Strategie verfolgt China mit seinen Nuklearwaffen?
Im Gegensatz zu den USA und Russland hat China seine Nuklearwaffen nicht sofort einsatzfähig auf den Interkontinentalraketen installiert, sondern müsste diese erst nach einer gewissen Vorwarnzeit mit Gefechtsköpfen ausstatten. China ist also von vornherein darauf angelegt, auf eine Zweitschlagsstrategie, also eine reine Abschreckungsstrategie. und nicht im Sinne eines Launch on Warning, wie man sagt, also das bereits einen Nuklearschlag auslöst, sobald festgestellt werden kann und natürlich auch überprüft werden kann, dass gegnerische Nuklearwaffen unterwegs sind auf das eigene Territorium.
Wie sehr lässt sich das Land überhaupt in die militärischen Karten schauen? Vom Rüstungsetat, vom Militäretat ist bekannt, dass der offizielle Etat nur einen Bruchteil der wirklichen Investitionen umfasst, dass China also seine Ambitionen vor der Welt verstecken will.
Diese Intransparenz, wie Sie richtig bemerkt haben, ist eines der größten Probleme im Umgang mit den militärischen Fähigkeiten Chinas. Und es wäre tatsächlich im Sinne aller, gerade im Sinne auch der Rüstungskontrolle, wenn hier mehr Transparenz herrschen würde, wenn China seine Pläne und seine vorhandenen Dispositive, seine Nuklearwaffenzahlen zum Beispiel offenlegen würde, wie dies die USA bereits getan haben. Denn es gilt, Instabilitäten in Krisenzeiten zu vermeiden, und dazu sind eben Rüstungskontrollverträge geeignet und wichtig, um eben Transparenz und Begrenzungen militärischer Potenziale herbeizuführen und damit Stabilitätsanker in einer Krise zu haben.
Was bedeutet das denn für die internationale Rüstungskontrolle, wenn ein so großer Akteur wie China gar nicht erst mitmacht?
Nun, wir sprechen jetzt erst einmal im Kontext des New START-Vertrages. Und der New START-Vertrag war und ist ein wichtiges Ergebnis der Rüstungskontrollpolitik unter Obama, was im Übrigen ein Hinweis darauf ist, warum Trump so an der Einbindung Chinas gelegen ist. Man könnte natürlich, nachdem er bereits das Iran-Abkommen, nachdem er das INF-Vertrag, nachdem er den Open Skies-Vertrag inzwischen aufgekündigt hat, auch mutmaßen, dass Trump es auf ein Scheitern direkt anlegt und China dann den schwarzen Peter zuschicken will, dass es zu keiner weiteren Vereinbarung bzw. zu einer Verlängerung von New START kommt. Insofern ist China zwar wichtig, aber wie ich schon vorhin sagte, noch nicht so relevant als Nuklearpartner in solchen Vereinbarungen, wie es eigentlich tatsächlich die Größe Chinas den Anschein vermittelt. Langfristig ist eine weitere Vereinbarung über Nuklearwaffen oder auch konventionelle Militärpotenziale ohne China natürlich unrealistisch und macht auch keinen Sinn.
Wenn wir uns das chinesische Militärpotenzial mal näher anschauen, für wen ist die chinesische Rüstung die größere Bedrohung aus Ihrer Sicht? Für die Nachbarn oder für die großen Konkurrenten, also zum Beispiel für die USA?
China bezeichnet seine Strategie ja als defensiv ausgerichtet, so wie es eigentlich alle Streitkräfte dieser Welt sich selbst bezeichnen. Allerdings baut China allein rein quantitativ gegenüber seinen Nachbarn zum Beispiel im südchinesischen Meer, also im unmittelbaren maritimen Peripherie Chinas, bereits ein Drohpotenzial auf, das noch nicht mal militärisch sein muss, sondern allein schon die Küstenwache und die maritimen Milizen, die im südchinesischen Meer unterwegs sind, sind fähig, Drohgebärden gegenüber den Anrainerstaaten wie Vietnam oder Malaysia durchzuführen, sodass diese sich zum Beispiel an der Prospektierung von Ölquellen im südchinesischen Meer zurückschrecken lassen. Das ist allein schon, sie müssen nicht direkt bedrohen, sondern ihre Anwesenheit, ihre Verhinderung der Bewegungsfreiheit von Schiffen im südchinesischen Meer bewirkt schon, dass Staaten ihre politische Handlungsfähigkeit verlieren.
Hintergründe zur chinesischen Nuklearstrategie, das waren Einschätzungen von Michael Paul. Er ist Experte für Rüstungskontrolle bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Gleich nach den Nachrichten folgt ihr Campus und Karriere mit Sandra Pfister und dem Thema Zoom-Semester in Schweden, wie Corona Auslandsaufenthalte für Studierende und Forscher verändert. Sie können sich an der Sendung beteiligen unter 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.